Halli, hallo, Hallöle, wir sind hier bei Kunst und Schund. Ich befinde mich auf der Leipziger Buchmesse und neben mir sitzt mein verehrter Kollege, ist das auch, ja, kann man sagen, Gerhard Seyfried, ohne den ich wahrscheinlich auch nicht angefangen hätte, politische Karikaturen zu machen, weil der tatsächlich mein politisches Bewusstsein geweckt hat.
Das tut mir leid.
Das, ich weiß, dafür wirst du jetzt auch gerade stehen müssen in diesem Interview, weil wo soll das alles enden? Damit hat es bei mir ja auch angefangen, wie sicherlich bei vielen anderen. Und ja, wo soll es bei dir denn enden, Gerhard?
Oh. Über das Ende habe ich mir nie Gedanken gemacht, trotzdem Buchtitel. Ich mache einfach weiter. Mal schauen, man wird sehen, wo es endet.
Du bist Jahrgang 48, ich bin Jahrgang 68, also der Unterschied von 20 Jahren. Als ich geboren
Geringfügig.
wurde, war gerade die heiße Phase. Du warst 69, bist du, glaube ich, zum Studium gegangen, kann das sein? Und eigentlich hast du ja was völlig anderes gelernt.
Glaube 68. 68 habe ich studiert, deswegen bin ich aus der Akademie rausgeflogen. Wegen dem Notstandsstreik. Der war 69, ja. Also habe ich 68 schon studiert. In München. Wo immer das liegt.
Inzwischen ja nicht mehr in deiner Reichweite, weil du lebst ja seit den 70ern, glaube ich, in West-Berlin, oder?
Seit 76, ja.
Und warst sozusagen auch heute noch dabei, als die Mauer fiel. Du auf der anderen Seite, ich auf der Ostseite, du auf der Westseite.
Ich war nicht schuld dran.
Hast du dir denn die Wiedervereinigung gewünscht?
Nee,
Oder war ein Thema in irgendeiner Form?
gewünscht kann man nicht sagen. Ich habe mit anderen zusammen versucht, die Anführungszeichen Ossis zu warnen vor der Wiedervereinigung. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie separat geblieben wäre. Aber gut, nur gut, na, haben sie einen Salat.
Da haben wir ja alle. Das
Ja,
ist gemeinsam.
sitzen wir im selben Boot, okay. Ich finde es im Prinzip gut. Was soll das? Zwei verschiedene Staaten.
Gehörst du zu den Karikaturisten und Cartoonisten, die froh darüber sind, dass dann, wenn so Unbill in der Welt passiert, oder denkst du, es wird auch ohne gehen?
wie die Schlachtenmaler, die vom Pulverdampf
Ja.
leben. Nee, eigentlich nicht. Ich reg mich am liebsten über Politiker auf und hau sie in die Pfanne. Nee, das hat mich eigentlich nicht besonders berührt, außer dass man. Kann man eigentlich nicht sagen.
Du bist dein Standardthema
Ich ja kein
beim.
Jubeldeutscher gewesen.
Okay. Ja, aber das ist ein guter Einstieg in dein drittes Betätigungsfeld als Historiker. Du
Ja.
schreibst auch historische Romane. Der letzte war, glaube ich, über den Boxeraufstand, wenn ich mich nicht
Der
irre.
letzte war spielt kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ist ein Spionageroman, also ein historischer über die Gründung der modernen Geheimdienste.
Hilfst du dir die Themen dann selber auf oder wie bist
Ich
du
suche
überhaupt
mir die
in die Welt
aus.
reingekommen?
Also ich studiere Geschichte irgendwie, also nicht promoviert, seit 40 Jahren. Und das ist in Namibia ausgebrochen bei mir, dass ich plötzlich den Roman geschrieben habe, den ersten, den Herero. Ich weiß einfach viel über Geschichte, habe aber nie was damit angefangen vorher, außer dass meine Comics auf eine Weise auch Geschichtsschreibung sind natürlich. Also über die linke Szene in Westdeutschland und so, die 60er und 70er Jahre.
Das gehört da irgendwie dazu, wenn man politischer Zeichner ist, dann häuft man ja einen Haufen Halbwissen an, was man dann wahrscheinlich für einen Roman nochmal vertiefen müsste, oder?
Ja, mit Halbwissen geht das nicht. Also ich nehme das ernst als Historiker.
Ja, ich wollte dir nicht unterstellen, dass du
Ich
weiter
knie
mit
mich
Halbwissen
richtig rein.
arbeitest, sondern
Ja.
dass man natürlich mehr ins Thema einsteigt. Also ich
Ja.
merke das halt auch bei meinen täglichen Karikaturen, dass das halt mir nicht reicht, wenn ich dann merke, oh, da hast du eben gemacht, da ist ganz schön viel Polemik drin. Das merke ich natürlich immer erst am nächsten Tag, wenn es zu spät ist und das Ding schon in der Post. Und dann steige ich tiefer in die Themen ein, versuche mich da weiterzubilden. Hast du da das gleiche Problem? Also ich habe tatsächlich das Problem, dass mir diese ganzen Webseiten vom Spiegel über die Taz, über keine Ahnung, Schlag mich tot, die Welt, eigentlich nicht reichen, was die Tiefe angeht an Informationen. Meinst du, dass man da auch so eine Gehirnwäsche kriegt, weil letzten Endes schreiben die alles selber, oder?
Den Spiegel muss ich erstmal übersetzen. Der heißt bei uns ENAMAG. Er steht für ehemaliges Nachrichtenmagazin. Das ist mir alles wurscht, was die schreiben, irgendwie letztendlich. Also ich beobachte die Politik, wie man sie im täglichen Leben mitkriegt. Irgendwie, ja, über Fernsehen, Zeitung, Internet und so was. und reg mich meistens drüber auf. Und dann kann gar nicht polemisch genug dagegen vorgehen. Wobei ich immer aufpasse, dass ich die Leute nicht richtig beleidige und den Leser zum Lachen bringe. Ich will sie lächerlich machen. Das ist eigentlich ein Ziel von Alters her bei mir. Auch meine Cartoons über die Bullen und so. Das ist, ich kann die nicht als Schweine sehen oder so generell. Also ich will sie lächerlich machen. Das hatten wir damals in den 60er, 70er Jahren, hatten wir das noch nötig, als die Autoritätsgläubigkeit und Uniformgläubigkeit noch so stark war. Das hat sich ja alles irgendwie verdünnisiert, mehr oder weniger. Ja. Es ist nicht mehr so arg. Aber
ja, findest du denn so eine Entwicklung, diese Anführungsstriche sozialen Netzwerke, Ausführungsstriche, nutzen die einen tatsächlichen Demokratiegedanken in deinen Augen?
Möglicherweise. Es kommt darauf an, wie man sie verwendet. Also ich sehe, dass man Informationen global blitzschnell verbreiten kann. Es bleibt eigentlich nichts mehr verborgen, was die Politiker an Scheiße anstellen. Das ist auf jeden Fall gut dran mal. Bedrohlich ist immer, dass sie es jederzeit abschalten können, das ganze Internet.
Das heißt also, solange es noch läuft, haben wir eigentlich gar keine Freiheit, oder?
Freiheit haben wir hier nicht. Also,
das heißt, wie würdest du das hier sehen? Wo leben wir?
Schwer zu sagen, bei uns geht es hier in Deutschland oder Zentraleuropa vergleichsweise noch sehr gut. Also auch wenn das keine richtige Demokratie ist, die Mechanismen kennt man ja inzwischen mit Meinungsmanipulation und all dem Zeug, muss ich mich jetzt nicht drüber ausbreiten. Aber man hat viele Möglichkeiten, Leute zu mobilisieren, Gedanken zu verbreiten. So.
Aber außer, dass du auf Facebook auch aktiv bist, schreibst ja trotzdem noch Romane und machst auch trotzdem Karikaturen und ja. Zeichnungen und musst ja auch damit dein Geld verdienen, oder?
Ja.
Mhm. Ist das schwieriger geworden? Hast du das für dich persönlich gemerkt, dass durch den Umschwung auf E-Books oder was weiß ich, dass er doch eine andere Wahrnehmung von keine Ahnung, Kunst-Information da ist?
Nicht nur durch E-Books und so. Die Leute lesen generell weniger und schaffen keine dicken Bücher mehr. Ich hatte ständige Kämpfe mit den Verlagen. Immer sagen, das wird zu dick, das Buch.
Machen wir es mit 40 Seiten und vielen Abbildungen?
Oder? Ja, das ist ein Heft für mich. Also das mache ich nicht. Und meine, die Romane sind in jahrelangen Recherchen entstanden teilweise. Also in allen möglichen Archiven und Reisen und sowas. Und mir kann ein Buch gar nicht dick genug sein, wenn es mir gefällt. Aber es ist schon so, das sagen auch die Verlage, es ist ein allgemeiner Trend. Das ist das Internet, das ist das Fernsehen. Die Leute wollen kurze, schnelle Kicks. Und der amerikanische Roman, der bei uns da einbricht, die schnellen Thriller, die man irgendwie in einer Stunde zugliest oder in zwei Stunden, und dann schmeißt man sie weg. Und das ist eine böse Tendenz. Aber so ist es nun mal, muss man irgendwie sich drin abfinden.
Na, wie gehst du denn selber damit um? Das ist ja die Frage. Also da ist ja dann Zivilcourage im Buchbereich gefragt.
Ja, die Auflagen sinken natürlich stetig durch diese ganze allgemeine Entwicklung. Also man kann von Büchern alleine nicht mehr leben und man kann von Comics alleine nicht mehr leben oder ich nicht. Zumal ich mich ja dem Fernsehen verweigere an solchen Sachen. Und so kommt es, dass ich einen Beruf nach dem anderen aufbaue. Ja, jetzt habe ich ja im Prinzip vier Berufe. Das reicht mit Mühe und Not. Und eigentlich wollte ich noch Hubschrauberpilot werden, aber jetzt bin ich zu alt dafür.
Hättest du zur Polizei gehen müssen, oder?
Nee, das hätte ich nicht gemacht. Nee. Bei der Bundeswehr war ich auch nur kurz, aus Versehen. Hab 3 Monate gebraucht, um wieder rauszukommen, aber das hat immerhin geklappt.
Wie kommt man aus Versehen dahin? Also mir ist es ja gar nicht widerfahren, deswegen.
Ich habe studiert und dachte dann, damit wäre der Fall erledigt, aber das war nicht. Solange man nicht mehr als 2 Semester studiert hat, können sie einen einziehen. Das haben sie auch gemacht, war ja Wehrpflicht damals. Und böse Überraschung. Obwohl, ich muss zugeben, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich war 18. Also, aber
Hat dir das geholfen bei gerade so historischen Romanen, wo es ja auch darum, genau darum geht? Also wie fangen Kriege an?
Das ist was mich mein ganzes Leben lang beschäftigt, weil ich ja in den Ruinen von München groß geworden bin und so. Und all diese seltsamen Geschichten, wie man uns versucht hat, das Dritte Reich zu erklären oder nicht zu erklären, den Zweiten Weltkrieg zu erklären oder nicht zu erklären, bis zu Weltkriegsleugnern. Also und das muss irgendwie schon früh unbewusst bei mir irgendwas in Gang gesetzt haben. Das ist erst spät ausgebrochen. Also meinen ersten Roman habe ich geschrieben, ernsthaften Roman, 2003 war er fertig. Und der geht zurück auf eine Einladung nach Namibia, was meine deutsche Kolonie war. Und da hat sich das entzündet bei mir.
Weil die Deutschen ja irgendwie den Zug verschlafen hatten, oder? Ein bisschen.
Kann man so nicht sagen, aber ich sehe, was andere Länder aus ihrer Geschichte machen, da Romane und Filme und gerade die Amerikaner feiern alles über. Ja. Bis zum geht nicht mehr. Ihre Indianerausrottung und all das Zeug. Und gut, die Deutschen sind still seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, darf man die Schnauze nicht mehr aufmachen oder durfte sie nicht mehr. Jetzt blüht das langsam auf. Jetzt kommt das hoch, dass auch kritische Romane und kritische Auseinandersetzungen von Wissenschaftlern mit der Zeit entstehen, die wirklich Hand und Fuß haben.
Findest du das wichtig?
Ja. Mhm. Ja. Was ich schade finde, ist, dass die meisten aus der Geschichte trotzdem nichts lernen. Aber ich finde es wichtig, dass man auszieht. In meinen Romanen geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie geht es normalen Durchschnittsmenschen, weil ich weder Schurken noch Helden für glaubhaft finde. Wie geht es normalen Durchschnittsmenschen, die in solche Ereignisse reingezogen werden? Wie der Kartograf, den ich nach Südwestafrika schicke und der in den Herero-Aufstand gerät. Und der Aufstand bringt die Deutschen dort, die ja Kolonisten sind, Imperialisten, in eine Notwehrsituation. Und wie verhält man sich da? Das geht auch zurück auf die Geschichten meiner Eltern. Das alte Ding, warum habt ihr nichts gegen das Dritte Reich gemacht? Später werden sie über uns sagen, warum habt ihr nichts gegen Atomkraftwerke gemacht und so weiter. Ne? Machen ja, aber. Und damals
du hast deine Beweise, oder? Du kannst deine Hefte hochhalten und gesagt, ich hab gewarnt.
Das werde ich nicht machen, fühle mich nicht beweispflichtig. Ich habe keine großen Ansprüche irgendwie.
Aber du findest das logischerweise, sonst würdest du den Beruf wahrscheinlich nicht ausführen. Das ist schon wichtig, dass man das Maul aufmacht und sagt, hier, die Dinge beim Namen nennt.
Ja, klar. Allerdings machen viel zu wenige und die Presse schon gar nicht.
Wie ist da deine Erfahrung, wenn du hattest da heute schon ein paar Termine, glaube ich, so auf der Messe oder so bei Verlagen. Wie spielt das da eine Rolle? Also ist da der devote Literat, der wohlfeile Worte anbietet, eher gefragt als der kritische, ich wollte mal was mitteilen?
Frechheit. Nee, devot bin ich eh nicht. Würde mich wundern, wenn ich so einen Eindruck machen würde. Frag die Verleger.
Ja. Okay, ich kann andersrum fragen, wie lief's denn?
Gut. Also außer meinem ersten Roman, von dem ich jahrelang leben konnte, da hatte ich Glück, wirklich Glück. Von den anderen kann ich nicht richtig leben. Da verdient man ein bisschen was und da ist es futsch. Aber ich erfahre viel Anerkennung dadurch, was auch was wert ist.
Ist das die Anerkennung für dich oder für das Werk, also für die Informationen, die du durchbringst?
Ja, für die Arbeit letztendlich, auch von Wissenschaftlern und so oder Historikern. Also das tut mir gut, sagen wir mal so. Sagen wir mal so, es kann nicht schaden. Aber richtig leben alleine davon kann man nicht oder ich nicht.
Also, als ich dich kennenlernte, durfte ich dich mal in deiner Kemenate besuchen. Ich glaube, am Paul-Linke-Ufer war das noch. Oder irgendwo in deiner Nähe. Und da hast du von hinten noch bei der Fertigstellung eines Comics gesessen und musstest das Kolorieren noch machen. So alles mit Hand und sowas. Machst du das heute immer noch so? Oder,
das waren der Zeiten. Wir hatten Papier und Bleistifte und solche Sachen.
Wie stehst du dazu, zu Wacom und was weiß ich, Cynic und dem ganzen Zeug? Also das heißt ja schon.
Das verwende ich alles nicht, aber was ich mache ist, ich zeichne meine Sachen als Bleistiftskizze und das ist das eigentliche, in Anführungszeichen, Kunststück, Kunstwerk. da lege ich alles rein. Die Skizzen sind toll und die sind auch, ja, alles andere ist dann irgendwie keine Kunst mehr. Und wenn die fix und fertig ist und ich damit zufrieden bin, dann pause ich sie am Lichtisch durch, tusche sie, beziehungsweise Filzschreibersche. Und dann koloriere ich sie im Photoshop, den ich Photonenshop nenne, weil es besser klingt. So sieht's aus. Das macht mir Spaß, kolorieren am Computer. A, können die Drucker nichts mehr versauen, B, ist es ein bisschen wie ein Computerspiel. Und die Kunstkenner, die kritisieren, dass man die Struktur nicht mehr erkennt in der Farbgebung und sowas.
Da könnte man ja drüber setzen. Also es gibt ja durchaus talentierte Kollegen, die sich dann monatelang damit aufhalten, irgendwelche Braschwerkzeuge zu konstruieren, die dann so aussehen, als wäre es mit Hand gemacht.
Könnte ich auch im Photoshop fälschen, ginge viel schneller. Zeit ist Geld. Aber
findest du das wichtig? Also ich merke es bei meinen Karikaturen zum Beispiel, da finde ich, okay, da ist es auch aus der Not geboren. Man druckt jetzt nur noch farbige Sachen ab, also muss ich sie farbig machen, aber eigentlich interessiert mich die Farbe nicht wirklich. Mich interessiert auch nur der Strich und die Struktur.
Ja.
Und die Farbe muss dann irgendwie noch hinten rein, da habe ich dann eine Viertelstunde Zeit dazu.
Ist ja verkäuflich.
Ja, ja. Zumal ich ja finde, dass es auf wirklich gedrucktem Zeitungspapier immer gut aussieht. Einfach durch dieses holzige, harzige hat das sowieso eine Eigenstruktur und so diesen komischen, wenn die Farbe so wegsackt, also mir gefällt das eigentlich ganz gut.
Du bist mächtig professionell geworden.
Ja,
deine Sachen
sie
angucke,
hat ja auch genug Zeit.
Ja, aber das Problem habe ich auch und das ist tatsächlich ein Problem. Ich bin ein bisschen versaut durch die vielen Aufträge, die ich jetzt machen muss. Für, weiß ich, Plakate, für alles mögliche, politische Plakate, Plakate für Sportfeste, weiß Gott was.
Berlins Gebiet hast du, glaube ich, auch gemacht, oder?
Ja, genau. Solche Sachen. Und da habe ich so einen Perfektionismus entwickelt, der gefällt mir eigentlich nicht mehr richtig. Deswegen will ich dringend wieder Comics machen. Aber wie soll ich das finanzieren, wenn ich schon auf den Gewinn verzichte? Das ist ein Problem. Eins meiner Probleme ist, dass nie irgendeine Zeitung irgendwas von mir genommen hat oder Zeitschriften, sodass ich nie ein regelmäßiges Einkommen hatte. Und ja, weiß nicht. Das war problematisch. Der Comicband Let the Bad Times Roll zum Beispiel, der ist angelegt für Zeitschriften gewesen, immer zwei Seiten Stories. Und so, den konnte ich nicht verkaufen an niemand. Ein Sternredakteur hat mal zu mir gesagt, ihre Sachen können wir nicht brauchen, weil die Leute dann nachdenken müssen. Das finde ich völligen Quatsch.
Aber es ist doch wenigstens mal eine ehrliche Ansage.
Also ja, auch ehrlich, ja, aber nicht richtig. Also es trifft es nicht. Eigentlich muss man nicht sehr viel nachdenken bei meinen Sachen. Hauptsache man lacht und es bleibt was hängen.
Naja, ein bisschen Vorbildung braucht man aber schon.
Naja, gut. Das ist das Geheimnis des Erfolges, ist, dass man wirklich Mist macht. Dann ist man nur stehen.
Okay, das ist jetzt der Tipp für die Nachwuchsgeneration. Ich zähle leider auch nicht mehr dazu, für mich ist auch schon zu spät.
Ja.
Bitte einfach weiter Mist machen.
Ja, so sieht's aus.
Sobald ihr merkt, es wird gut und regt Leute zum Nachdenken an, müsst ihr irgendwas ändern in eurem Leben.
Ja, das kann für dich befriedigend sein, aber verkaufen kannst du nicht mehr. Geschweige denn davon leben.
Frustriert dich das?
Nicht richtig.
Weil du dir dann die anderen Betätigungsfelder gesucht hast.
Ja, außerdem habe ich ein zu sonniges Gemüt.
So als Bayer, weißt du jetzt. Das hast du dir mit nach West-Berlin rübergerettet, oder was? Der Ur-Berliner, den kennt man ja eher so als Würstentypen, oder?
Die Berliner mag ich deswegen, weil sie einen guten Humor haben, einen scharfen.
Ja.
Der in München völlig fehlt.
Woran liegt das deiner Ansicht nach?
Unterschiede. Einfach die einmal ist es eine Metropole Berlin, wie auch immer sie aussieht. Ganz eine Weltstadt einfach. Das ist München nicht, das ist Frankfurt nicht, das ist vielleicht noch Hamburg. Also eben Städte, die richtig mit anderen Völkern in Verbindung kommen, mit der Welt, das merkst du. Und das über hunderte von Jahren gewachsen. Das macht was aus. Und dann gibt es natürlich Mentalitätsunterschiede, in welchen Gegenden man aufwächst oder lebt. Wenn du im Gebirge aufwächst, im Hochgebirge, dann wirst du so eine Art Schweizer Freak. Ja, aber das sind alles Verallgemeinerungen, die im Grunde keine Gültigkeit haben. Ich mag Verallgemeinerungen nicht. Die Deutschen sind so und so. Italiener sind so und so. Da ist immer was Wahres.
Ja, aber ein Grundton ist da eben. Ein Grundton ist er da. Also.
Ja, aber wenn du die als Individuum vor dir hast, kann überhaupt nichts zutreffen, zum Beispiel. Kann, aber muss nicht.
Das ist das Problem mit Statistiken und mit Karikaturen, ja, oder?
Ossis und Wessis, ne? Quatsch. Letztendlich. Ja. Vielleicht kriegen wir mal einen anderen Bürgerkrieg, Nordis und Südis. Wäre auch mal fällig.
Es wird das passieren, wenn die Schneeschmelze richtig einsetzt. Und
da haben wir die Holländer hier am Hals.
Ja, nicht nur die, auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja. Wie hoch liegt Berlin? 300 Meter.
Berlin ist weg, Leipzig ist noch da.
Nee, Berlin ist 300 Meter hoch, das reicht eine Weile.
Da gucken nur noch die Dachspitzen raus.
Immerhin.
Wohnst du immer noch oben?
Ich wohne jetzt schon im zweiten Stock, das dürfte für meine Lebenszeit reichen.
Okay. Wie geht es weiter in deiner Lebenszeit jetzt, wenn wir das Interview beenden?
Sehr, sehr gute Frage.
Ich habe gehört, du hast erstmal dir ein Essen abgeschnurrt bei irgendeinem Verlag.
Ja, es ist mir angeboten worden. Okay. Ich schnorre nicht. Aber das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
Ist das noch so, dass man da so beim Essen das Business fix macht?
Ja, es geht kaum anders. Ja. Letztendlich.
Also alle Geschäfte nach 19 Uhr sozusagen?
Nee, richtig Business ist es nicht. Es ist viel Quatscherei und Blödelei und viel Spaß eigentlich auch. Aber es wird, ja, jetzt im Verhältnis Autor-Verleger ist natürlich immer Neugier oder Stichelei da. Was machst du denn und was hast du denn im Kopf und so was? Und im Moment bin ich in der Phase, wenn es jetzt um ein neues Buch ginge, das ich gerne schreiben würde, aber im Moment die Zeit nicht habe, dann kann ich nur sagen, dass ich 4 oder 5 Themen habe, die mich interessieren würden. Das ist letztendlich eine Entscheidungsfrage, wofür ich mich entscheide.
Weil du dann eine Sache machst und die straight verfolgst, oder bist du so, weil ich mache immer 1000 Sachen gleichzeitig?
Ja, das mache ich auch, aber wenn ich so ein Buch wie die verdammten Deutschen jetzt, das letzte Buch, mache, das ist dann schon so, dass das 2 Jahre intensive Arbeit sind. Und dazu muss ich nebenher dann Zeichenaufträge machen und sowas, weil der Vorschuss natürlich nicht reicht und so. Aber ein Buch, das kann man nicht so nebenher schreiben. Das ist vor allem nicht, wenn man recherchieren muss in Archiven und so Zeug und sich alle möglichen Unterlagen, alte Leute interviewen und weiß Gott, was alles machen muss. Das ist frisst schon.
Du hast dich für die Historie entschieden. Mach doch Science Fiction.
Full Dive. Das ist die Geschichte von morgen. Nee.
Du redest ja mit einem großen Science-Fiction-Fan, ja? Also ich meine so alte Schule, Ray Bradbury und Isaac Asimov und sowas.
Nee.
Auch kein Arthur C. Clarke zu 2001 oder sowas?
Nick, der Weltraumfahrer. Das hat mir nachgefallen. Das war ein Comic, den ich als Kind gelesen habe in der Schule. Die waren im Deutschland konzipiert in so einem
Piccolo-Heft.
Ja, genau, dass man sie unter der Schulbank verstecken konnte, haben 20 Pfennig gekostet. Erbärmlich schlecht teilweise. Aber es war Rudi Wäscher, der erste professionelle Comiczeichner nach dem Krieg in Westdeutschland. Und
wir hatten unseren Hannes Hegen.
Ja. Ja. Wohl wahr. Und sonst sind meine Einflüsse Donald Duck und Wilhelm Busch und Karl Valentin. Aber dann kam Amerika, das ist halt ein schwerer Einschnitt bei mir, dass ich da irgendwie.
Also Sheldon mit Freak Brothers, das hatte ich ja schon ganz schön.
Die Underground Comics, ja. Ja, und das Leben dort. Ja.
Weil das plötzlich miteinander zu tun hatte, die Heftchenkultur und das Leben.
Deswegen, also so die Kultur mal kennenlernen, aus der diese Comics kommen, wie Freak Brothers oder Krampfs Geschichten und so. Das hat bei mir bewirkt, dass ich mit einzelnen Karikaturen, wie sie noch im Wo soll das alles enden sind, aufgehört habe und auf Comics angeturnt worden bin. Da habe ich meinen ersten Comic danach gemacht, Invasion aus dem Alltag. Das ist so der Einfluss von Shelton gewesen und den Amerikanern, die ich da kennengelernt habe. Palmer Friedis und die Zeichner. Tolle Szene.
Da musstest du ja später nicht mehr so weit reisen, sondern nach Paris nur noch, oder?
Ja. Er ist schon ewig in Paris. 20 Jahre oder mehr, weiß Gott. In der Regenzeit ist er weg, wann immer das war.
Wegen Regen, oder?
Ja, hauptsächlich auch. Und ein paar banalere Gründe, wie dass sie ein Haus in San Francisco hatten an einem Steilhang. Und da ja ständig das Damoklesschwert des großen Erdbebens drüber hängt, das Haus wäre einfach runtergerutscht und futsch gewesen. Bei irgendeinem stärkeren Beben über 5. Ja, aber es sind letztendlich Kramp auch, das sind Flüchtlinge aus Amerika, die nicht mehr ausgehalten haben. Ein guter Amerikaner, wie ich sie nenne. Gute Leute, wirklich.
Da kommen jetzt immer mehr Autos, habe ich so den Eindruck. Aber das könnte am Feierabendverkehr der Leipziger Buchmesse liegen.
Der Leipziger Berufsverkehr, ein Lieferwagen.
Nein, da, ja, das ist immer schon wieder mit Klischees.
Da spricht der Berliner.
Du warst doch aber, hast du vorhin erzählt, dass du ganz am Anfang, als die DDR noch die Chance hatte, bestehen zu bleiben, warst du, glaube ich, mit Rotbuch oder sowas mal in Leipzig bei der Messe, da war sie halt noch, ja, im Zentrum. Ja. Jetzt haben sie sie auch wieder auf die grüne Wiese gestellt.
Ja.
Findest du so ein Konzept besser eigentlich? Oder ist das eine Enklave für, guck mal hier, die Schreiberlinge, die können alle hier draußen?
Es ist auf jeden Fall 10-mal besser als die Frankfurter Buchmesse, finde ich. Die Frankfurter Buchmesse ist knallhartes Business. Und irgendwie hat das halt eine schöne Atmosphäre. Leipzig mag ich sowieso, ist meine Lieblingsstadt. Irgendwie ganz. Vielleicht ziehe ich mal her irgendwann.
Aber liegt das an den privaten Verbandelungen jetzt? Oder? Dann sieht die Stadt gleich schöner aus?
Ja, auch so habe ich sie kennengelernt. Aber die Stadt hat eine bessere Atmosphäre. Oder die beste, die ich bisher in Deutschland in Städten angetroffen habe. Ist angenehm hier. Mag die Stadt. Kann jetzt nicht mit dem Finger drauf deuten. Irgendwie die Leute sind okay. Im Großen und Ganzen.
Im Großen, ja, klar. Danke, super. Im Großen und Ganzen reicht mir.
Ja, aber es hat, ich weiß auch nicht, ich habe 2 Jahre in der Schweiz gewohnt, in einem Städtchen namens Solothurn, Kantonshauptstadt, wo man 20 Minuten braucht, um die Stadtmauer rumzulaufen. Und das ist eine Stadt, die hat einfach eine angenehme Atmosphäre. Ich kann das gar nicht beschreiben, woran das liegt. Man fühlt sich dort wohl. Weil man kommt mit den Leuten gut aus, es gibt irgendwie keinen Zoff und nichts. Die Leute sind gut drauf, die kiffen natürlich wie die Schlote in der Schweiz. Machen wir allerdings auch.
Ich wollte gerade sagen, das dürfte für dich jetzt nicht so das Problem sein.
Global.
Du bist da tolerant, glaube ich.
Ja, ja.
Unterstelle ich dir jetzt mal. Findest du eigentlich, genau, das ist eine gute Frage, wie findest du diese Legalisierung in Amerika? Also, ist das in Ordnung? Ist das der richtige Weg?
Ja, davon hängt auf jeden Fall alles ab, weil bei uns tanzen ja strikt nach der Pfeife der Amis. Also solange die Amerikaner das nicht total, jetzt ist es irgendwie in Washington D.C. legalisiert worden.
Aber es hat ja sofort einen riesen positiven Effekt auf die Steuereinnahmen gehabt.
So. Ja, natürlich könnte sich der Staat Dumm und Remm nicht dran verdienen. Und er hätte dann die Pflicht dafür zu sorgen, dass das Zeug sauber ist. Ja. Ich bin mit Matthias Bröckers befreundet, dem sogenannten Hanfpapst, wie in der Spiegel mal. Und wir haben zusammen in der Schweiz gewohnt, in Solothurn. Und da kam die Kantonspolizei zu uns, das Rauschgiftdezernat. Und die kannten uns. Ich kenne Matthias Bücher über Hanf und die kannten meine Comics und so. Und die haben gesagt, sie wollen mal mit uns reden, ob wir nicht mit ihnen gemeinsam ein Konzept entwickeln können zur Legalisierung von Cannabis. Das haben wir dann gemacht. Und zwar ging es darum, die Kantonspolizei in Solothurn wollte, dass Cannabis legalisiert wird. Und zwar haben sie gesagt, es raucht ja jeder. Wir rauchen es auch. Und es
aber Kurt Felix war nicht mit dabei, oder was?
Nee, aber es ging ihnen darum, dass die Kinder nicht mit harten Drogen in Berührung kommen. Und man sagt, die kaufen das halt beim Dealer und da gibt es dann Koks und Age und die ganze Scheiße und Crack. Und darum geht es ihnen. Und sie sind überzeugt, also als Rauschgiftbullen, dass das eine harmlose und gute Droge ist. Viel harmloser als Alkohol und so. Und es gibt eine Volksabstimmung und da wollen sie sich eben auch mit einklinken. Und dann haben wir da so Konzepte entworfen, zum Beispiel eins, das die vorgeschlagen haben, das war, wenn man allen Drogen, die wollten das so machen, dass allen Drogen Beipackzettel zugepackt werden beim Verkauf, dann könnte es der Kanton Solothurn weitgehend legalisieren, weil die haben eine Kantonshoheit. Die müssen also nicht auf Bundesrecht hören wie bei uns. Und Beipackzettel zum Beispiel beim Gras, das einem verkauft wird, und bei Haschisch, und zwar nicht so ein Scheiß wie in den Arzneimitteln, sondern etwas, was Kinder auch verstehen. Wo genau das ist das, was sie gesagt haben, was fehlt, ist Aufklärung über Drogen. wo, was darf man nicht dazu nehmen, zum Beispiel kein Mischkonsum und sowas, und wie kann es einem gehen, was kann da passieren oder nicht passieren, und also all diese richtige Information geben, und dann hatten sie das Gefühl, sie kämen durch mit der Volksabstimmung, mit dem Konzept. Sind sie nicht, das ist irgendwie mit 49 zu 51 gescheitert, das war über 10 Jahre her jetzt. Aber der Kanton Solothurn ist liberal, und wenn du da nicht jetzt vor Kindern mit solchen Tüten rumläufst, da tut da keiner was. Kann auch gehandelt werden und so. Und der Kanton daneben, Aargau, ist vollkommen anti, völlig rechts. Er filzt jeden, der irgendwie ein Solothurner Kennzeichen hat am Auto. Das ist ähnlich wie in Amerika gewesen. Als ich das erste Mal in den Staaten war, in Kalifornien, da war das legal. Da konntest du kiffen auf der Straße, haben sogar Bullen gemacht. Und wenn du dann mit einem Kalifornien-Nummernschild durch die anderen Staaten gefahren bist, dann hat dir jeder blöde Sheriff aufgehalten, das Auto filzt. Nur weil du aus Kalifornien kamst, eben deswegen, wegen diesen Geschichten. Es wird sich legalisieren, man wird es nicht mehr aufhalten können, aber ich fürchte, dass das Merkelland das Letzte sein wird, das sich daran traut.
Solange die Kirche ihr Sagen hat, sagst du?
Nee, die Kirche spielt keine Rolle mehr. Nee, da ist auch nichts mehr christlich an dem. Überhaupt
Namen,
nicht.
Im Namen steht es auch noch drin. Verstanden,
so weit. Das ist die Schlafmütze Merkel, die aus dem Auspuff von Obama regiert. Mir wurscht, ich hatte nie Probleme mit Drogen letztendlich. Also ich, wo immer ich auf der Welt war, ich konnte kiffen. Es war kein Problem, das zu besorgen. Ich hatte nie Ärger mit der Polizei.
Also, kann ja auch Glück gehabt heißen.
Ja, sag mal, ich war vorsichtig. Ich bin ja auf der Straße rumgerannt, habe beschrien, ich bin auf LSD, guck mal alle her. Wahrscheinlich das falsche Verhalten.
Gut. Soll das jetzt die berühmten letzten Worte sein, oder willst du? Also noch eine andere Botschaft für die Hörer.
Ah, ich weiß nicht, Botschaften. Schall und Rauch. Die Leser sollen sich ihren eigenen Reim drauf machen. Hörer in dem Fall, ne? Ja. Oder gibt es das gedruckt auch?
Nee, das schreibt keiner ab.
Sagen wir mal lieber Hörer und Hörerinnen. Ja, auf jeden Fall. Wenn nichts schief geht. Ja, genau.
Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für dieses Interview. Ist doch ein bisschen länger geworden als 3 Minuten, nämlich 33.
33 Stunden.
Ich glaube, das geht okay. Vielen Dank, Herr Seyfried, und viel Erfolg auch in Zukunft.
Ja, ich danke dir.
Okay. Danke. Tschüss.